Ganz herzlichen Dank für die Einladung, zu euch zu sprechen, für eure offenen Ohren und Herzen. Auch an unser Musikteam dafür, dass ihr uns vorbereitet habt. Das Thema der nächsten halben Stunde ist Philadelphia. Es geht nicht um die Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es geht auch nicht um den Käseaufstrich. Es geht um eine Gemeinde, die es im ersten Jahrhundert gab, in der damaligen Provinz Kleinasien, heute in der Türkei. Eine von sieben Gemeinden. Philadelphia wird nur an einer einzigen Stelle erwähnt. Wir wissen, dass es diese Gemeinde gab aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Und diese Offenbarung, die ist ein einzigartiges Buch. Aus mehrerer Hinsicht. Es ist mir kein anderes biblisches Buch bekannt, zumindest nicht im Neuen Testament, wo wir nach wenigen Versen schon erfahren, wo dieses Buch entstanden ist, nämlich geografisch, wo es entstanden ist. Wenn ihr einen Blick auf die Landkarte werft, hier hinter mir, da ist westlich von der Türkei liegt die Insel Patmos in der Ägäis, im Ägäischen Meer. Dort ist das Buch entstanden. Wir wissen auch etwa, wie das Buch entstanden ist. Das heißt, wir erfahren, wer es wem unter welchen Umständen weitergegeben hat. Und es würde mich mal aus reiner Neugier interessieren, wer von euch die Offenbarung schon mal von Anfang bis zum Ende durchgelesen hat. Darf ich um eure Handzeichen bitten? Das ist eine ganze Menge, das freut mich. Jetzt möchte ich gerne wissen, wer von euch alles verstanden hat. Okay, wenn jemand aufgezeigt hätte, dann hätte ich dich nach vorne gebeten, hättest du die Predigt gehalten. Es ist übrigens auch eines jener Bücher, wo wir ganz am Anfang erfahren, was der Sinn und Zweck, die Absicht war, die dieses Buch hat, was Gott damit bezweckt. Denn wir lesen hier ganz am Anfang Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um die Leser gründlich zu verwirren. Nein, das steht nicht da, sondern es steht da, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Der griechische Titel für die Offenbarung lautet Apokalypse, das heißt ein Wegnehmen der Decke, eine Enthüllung, nicht eine Verschleierung, eine Offenlegung, nicht ein Versteckspiel. Gott möchte seiner Gemeinde, seinen Kindern bestimmte Dinge zeigen, damit wir über diese Dinge Bescheid wissen. Es ist mir auch kein anderes Buch bekannt, das mit einer Verheißung beginnt, so wie jener, wie wir sie hier sehen, im dritten Vers. Glückselig heißt es da, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Und übrigens heißt es in einer Übersetzung, glücklich wer aus diesem Buch vorliest. Und damals war es ja nicht so, dass jeder eine Bibel zu Hause hatte. Damals wurde die Bibel vorgelesen. Und diese Zeitwörter, die wir hier sehen, lesen, hören, bewahren, die stehen übrigens im Grundtext der Bibel in der Gegenwartsform und das bedeutet, es handelt sich um eine andauernde Handlung, es handelt sich um eine Gewohnheit, um eine Lebensweise. Es ist mir auch kein anderes biblisches Buch bekannt, das heißt nicht, dass es keines gibt, aber mir ist es nicht bekannt, wo uns der eigentliche Autor, das ist ja Gott selbst, das ist der Heilige Geist, der dieses Buch inspiriert hat, gleich am Anfang einen Schlüssel zum Verständnis gibt. Wir lesen hier im ersten Kapitel, ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast. Und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel oder Boten und Abgesandten der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Die Offenbarung verwendet Bilder und Symbole. Wer von euch kennt das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Genau dieses Prinzip finden wir im Buch der Offenbarung. Es ist ein Buch von Bildern und diese Bilder machen das Buch nicht schwerer verständlich, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, seine Botschaft eindrücklicher zu machen und unvergesslich zu machen. Und wir können an die Offenbarung herangehen mit der Zuversicht, nicht, dass wir alles sofort verstehen werden, aber mit der Zuversicht, dass sie nicht nur gelesen, sondern auch nach und nach immer besser verstanden werden kann, weil Gott durch dieses Buch zu uns redet. Das Hauptthema der Offenbarung ist kein populäres Thema. Es ist Gottes letztes Gericht über diese Welt. Eine Abfolge dramatischer Ereignisse. Und wir leben in einer spannenden Zeit, weil wir uns diese Ereignisse viel besser vorstellen können, was hier beschrieben wird, als Menschen, die vor etwa 100 Jahren lebten. Wenn es darum geht, dass ein Drittel der Weltbevölkerung den Untergang findet, dann können wir uns das leider heute besser vorstellen, als das vor 100 Jahren noch der Fall war. Aber bevor diese Ereignisabfolge beschrieben wird und bevor Gott über dieses Endgericht spricht, wendet er sich seiner Gemeinde zu. In Form dieser 7 Sendschreiben, und eines davon ist das Sendschreiben an Philadelphia. Und diese 7 Sendschreiben, das sind 7 kurze Briefe an 7 Gemeinden. Und diese 7 Briefe haben eine vierfache Anwendungsmöglichkeit. Zunächst mal sind es historische Gemeinden, die damals tatsächlich existiert haben, im ersten Jahrhundert nach Christus. Die zweite Anwendungsmöglichkeit ist, dass es sich bei diesen 7 Botschaften, die können auch als prophetische Bilder verstanden werden, für verschiedene Phasen in der Kirchengeschichte. Und das ist ein spannendes Thema, das würde uns heute viel zu weit führen. Aber auch das steckt in diesen Sendschreiben drinnen. Die dritte Anwendungsmöglichkeit, und jetzt wird es schon interessanter für uns, sie können verstanden werden als aktuelle Botschaften an heutige Gemeinden. Und noch konkreter und noch direkter und noch persönlicher, wir können sie auch verstehen, und ich glaube, wir tun gut daran, das auch zu tun, als aktuelle Botschaften, als einzelne Gläubige. Und wenn wir diese 7 kurzen Briefe lesen, da fällt uns eines auf, was sie unterscheidet von den restlichen Briefen im Neuen Testament. Der Schreiber spricht nämlich seine Leser in der Einzahl an und nicht in der Mehrzahl. Es heißt also nicht, ich weiß, was ihr tut, sondern ich weiß, was du tust. Es heißt nicht, ich weiß, wie es euch geht, sondern es heißt, ich weiß, wie es dir geht. Und je persönlicher wir diese 7 Sendschreiben nehmen, desto besser für uns. Und wir könnten jetzt jedes Sendschreiben hernehmen, jedes einzelne, und es zu einer persönlichen Frage an uns selbst machen. Und ich könnte mich fragen, bin ich jemand, der sich zwar im Dienst für das Reich Gottes, für die Gemeinde abmüht und plagt und einsetzt, aber meine Liebe zum Herrn, die ist verschwunden, so wie in Ephesus, dem ersten Sendschreiben. Oder bin ich jemand, der unter enormem Druck steht, der unter Gefahr steht, den Mut zu verlieren, so wie in der Gemeinde von Smyrna? Oder bin ich jemand, der zwar trotz Schwierigkeiten grundsätzlich treu geblieben ist, aber gleichzeitig habe ich Kompromisse geschlossen und ich dulde Verhaltensweisen, von denen Gott eindeutig gesagt hat, dass sie Sünde sind, so wie in der Gemeinde von Pergamon? Oder bin ich jemand, der für seine Tatkraft bekannt ist, für seine Liebe, für seinen Einsatz und seine Dienstbereitschaft und seine Zuverlässigkeit, aber ich setze mich falschen Einflüssen aus und Lehren, die einen Anschein haben von Spiritualität, einen Anschein von Geistlichkeit, aber in Wirklichkeit führen sie von Gott weg, so wie damals in der Gemeinde von Thyatira? Oder bin ich jemand, der nur dem Namen nach ein lebendiger Christ ist, aber wenn mich jemand beobachtet und mich vergleicht mit den Menschen, die Gott noch nicht kennen, dann sieht er in meinem Leben keinen Unterschied, weil ich in Wirklichkeit geistlich tot bin, so wie in der Gemeinde von Sardes. Oder am schlimmsten bin ich jemand, der sich für einen perfekten Christen hält. So wie die Gemeinde in Laodicea, die von sich gesagt hat, uns fehlt nichts, wir haben alles. Und Gott hat zu dieser Gemeinde gesagt, ihr verursacht bei mir Übelkeit. Ich möchte euch am liebsten ausspucken. Diese 7 Sendschreiben sind persönliche Briefe an jeden von uns. Und die Anwendung dieser Briefe beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Umkehr und Erneuerung und Erweckung beginnt immer bei dem Einzelnen. Und wenn wir dann gleich nachher das Sendschreiben lesen an Philadelphia, dann ist die Versuchung da, dass wir sagen, ja, in so einer Gemeinde, da wäre ich auch gerne. Aber denken wir daran, dass jeder von uns als Einzelner die Möglichkeit hat, ein Philadelphia-Christ zu sein. Ich muss sagen, dass mir dieses Sendschreiben an Philadelphia am besten gefällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, für die von euch, die die Sendschreiben schon mal gelesen haben. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Vielleicht seid ihr auch froh darüber, dass ich ausgerechnet dieses Sendschreiben gewählt habe, um hier es in der Gemeinde vorzutragen und nicht jenes an Laodicea. Wollen wir den Text mal gemeinsam lesen? Ich habe hier vorne die Basisbibel. Das sind die Verse 7 bis 13 im dritten Kapitel der Offenbarung. Da heißt es, schreibe an den Engel oder den Abgesandten. Das Wort kann beides bedeuten. Schreibe an den Engel oder Abgesandten der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, wo er öffnet, kann niemand wieder zuschließen. Und wo er zuschließt, kann niemand wieder öffnen. Ich kenne deine Taten. Sieh doch, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder zuschließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und dein Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Sieh doch, ich schicke dir einige Leute, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht, vielmehr lügen sie. Sieh doch, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast an meinem Wort festgehalten, das dich standhaft bleiben lässt. Deshalb werde auch ich an dir festhalten. Ich werde dich vor der Stunde bewahren, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird dir über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald, halte an dem fest, was du hast, denn niemand soll dir den Siegeskranz wieder wegnehmen. Wer den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem. Es kommt von meinem Gott her aus dem Himmel herab. Auch meinen eigenen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Soweit das Sendschreiben an Philadelphia. Übrigens die einzige dieser 7 Gemeinden, die nur gelobt wird. 5 weitere werden auch getadelt. Eine wird nur getadelt, eine wird nur ermutigt. Insgesamt 5 dieser 7 Gemeinden werden sogar aufgerufen zu einer Umkehr, zu einer Buße oder Sinnesänderung. Es war also bei weitem nicht so, dass damals in der Gemeindewelt alles in Ordnung war. Ich hatte früher immer so die naive Vorstellung von dem Urchristentum, dass das die Perfektion in sich war. So war es nicht. Es gab damals auch Dinge, die berichtigt werden und korrigiert werden mussten. Aber bei dieser Gemeinde finden wir kein einziges tadelndes Wort. Und es tauchen beim Lesen einige Fragen auf, die ich stellen möchte. Und das ist eben die Frage, warum bekommt diese Gemeinde nur Lob und Ermutigung und keine einzige Zurechtweisung? Warum sagt der Herr nur dieser Gemeinde direkt und ausdrücklich, dass er sie liebt? Nun, wir wissen, er liebt alle Gemeinden. Aber nur diese Gemeinde hört aus seinem Mund die Worte, ich habe dich geliebt. Warum überschüttet er ausgerechnet die Gemeinde in Philadelphia buchstäblich mit Verheißungen? Warum spricht er ausgerechnet mit dieser Gemeinde so klar und deutlich über seine Wiederkunft. Da komme ich nochmal drauf zurück. Er spricht klar und deutlich über seine Wiederkunft, wie sonst in keinem anderen der 7 Sendschreiben. Warum möchte er diese Christen so für alle Ewigkeit so nahe bei ihm wie nur möglich haben? Er möchte sie zu Säulen in seinem Tempel machen. Er identifiziert sich so sehr mit ihnen, dass er den Namen seines Vaters, den Namen seiner Stadt und seinen eigenen Namen auf sie schreiben wird. So sehr identifiziert er sich mit den Geschwistern in Philadelphia. Was macht diese Gemeinde so besonders? Was haben sie getan, um all das zu verdienen? Was hat diese Gemeinde geleistet, um all das zu verdienen? Das ist meine Frage. Und da ist mir vor einiger Zeit aufgefallen, dass die Liste der lobenswerten Eigenschaften der Gemeinde in Philadelphia, die Liste ihrer lobenswerten Eigenschaften ist auffallend kurz. Da gibt es nicht viel, wofür der Herr diese Gemeinde lobt. Ich habe nur 2 Dinge gefunden im Text und die stehen hier vorne auf dem Dia. Das eine, was er lobend erwähnt, ist, du hast an meinem Wort festgehalten. Das steht 2-mal im Text, in Vers 8 und in Vers 10. Und dann sagt er als zweites noch, du hast dein Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Das steht in Vers 8, wörtlich übersetzt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Mehr lobenswerte Eigenschaften sind nicht zu finden. Er sagt auch, du hast nur wenig Kraft zu diesen Geschwistern, aber das ist ja kein Lob, das ist eher eine Feststellung, eher eine Beschreibung ihres Zustandes. Aber wenn man sucht danach, was hat diese Gemeinde eigentlich geleistet, was haben sie getan für den Herrn, dann finden wir nur diese beiden Punkte. Das ist ja eigentlich wenig, das ist relativ wenig, würde ich sagen, auf den ersten Blick wenig, nicht viel, wenn man es nämlich vergleicht mit den lobenswerten Eigenschaften einiger anderer Gemeinden innerhalb dieser 7 Sendschreiben. Und da möchte ich zum Vergleich dazu 2 bringen. Das eine ist die Gemeinde in Ephesus, die erste in dieser Liste von 7. Und ich würde mir also echt einbilden, etwas darauf zu so einer Gemeinde gehören, die so eine Liste vorweisen kann. Denn hier steht also diese 6 Punkte hier, diese Leute haben Mühe ertragen, sie haben sich richtig angestrengt, sie waren kompromisslos, sie konnten das Böse nicht ertragen. Sie haben die richtige Lehre gehabt, sie haben jene geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, heißt es da. Und sie haben diese Leute, diese falschen Apostel als Lügner entlarvt. Die Gemeinde in Ephesus wird gelobt vom Herrn für ihr Ausharren. Sie haben um Jesu Willen vieles ertragen. Sie haben also auch in Verfolgung und Schwierigkeiten, in Anfechtungen durchgehalten. Gott sagt dieser Gemeinde auch, sie sind nicht müde geworden und sie hasst die Werke der Nikolaiten. Das war eine Gruppe von Irrlehrern, die es damals gab, die der Herr auch hasst. Also eine eindrucksvolle Liste von Errungenschaften, ganz ähnlich in der Gemeinde von Thyatira, in der Mitte der 7 Sendscheiben, das längste dieser Sendscheiben. Auch diese Gemeinde wird gelobt für ihre Werke oder Taten. Für ihre Liebe, interessanterweise gibt es nur eine von den 7, in denen die gelobt wird für ihre Liebe. Das ist die Gemeinde hier in Thyatira. Die Gemeinde in Thyatira wird gelobt für ihren Dienst, für ihren Glauben, für ihr standhaftes Ausharren. Und nicht nur das, sondern Gott sagt dieser Gemeinde auch, ich weiß, dass deine letzten Werke noch mehr sind als die ersten. Also bei dir gab es ein Wachstum, du hast zugenommen. Im Vergleich dazu sieht Philadelphia, diese Liste sieht eher unscheinbar aus. Wirklich unscheinbar, wirklich kurz. Und wisst ihr, liebe Geschwister, die Tatsache, dass der Herr ausgerechnet diese beiden Eigenschaften erwähnt, das sagt doch, dass diese Gemeinde etwas hatte, wonach er bei uns Ausschau hält. Du hast an meinem Wort festgehalten oder du hast mein Wort bewahrt. Oder eine andere Übersetzung sagt, du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Und das bedeutet, dass in dieser Gemeinde das im Mittelpunkt gestanden ist, was wir vorher gehört haben während der Anbetungszeit im ersten Psalm, dass in dieser Gemeinde das Wort Gottes im Mittelpunkt gestanden ist und dass sie ihr ganzes Leben daran orientiert und danach ausgerichtet hat. Und dass sie deswegen auch den Namen des Herrn nicht widerrufen haben. Und wenn wir weiter überlegen, dann ist es doch eigentlich genau das, was Jesus von seiner Gemeinde erwartet hat. Denn wenn wir zum Ende des Evangeliums kommen, und ich meine jetzt konkret zum Ende des Matthäus-Evangeliums, da finden wir dort den sogenannten Sendungsbefehl, den wir alle kennen und gehört haben und gelesen haben. Und in diesem Sendungsbefehl finden wir diese gleiche Eigenschaft, dieses gleiche Prinzip drinnen. Jesus hat gesagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wo finden wir alles, was er uns geboten hat? Das, was er uns geboten hat, das finden wir in seinem Wort. Das finden wir in diesem Buch. Und der Herr hat uns aufgefordert, in diesem Sendungsbefehl, aber auch im Sendschreiben an Philadelphia, das zu bewahren, was er zu uns gesagt hat. Dieses Wort bewahren im Griechischen ist ein ganz interessantes Wort. Ihr müsst es euch nicht merken und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig aussprechen kann. Das Wort lautet Tereo und bedeutet etwas so sicher aufbewahren, dass man es nicht verlieren kann. Etwas so sicher aufbewahren, dass man es nicht verlieren kann. Wenn wir zurückblicken auf unsere Geschichte als Christen, dann haben wir diesen Auftrag nicht immer erfüllt. Und wie ihr wisst, wir feiern nächstes Jahr im Jahr 2017 das 500. Gedenkjahr. An welches Ereignis? An die Reformation, 31. Oktober. Ich bin aus Österreich, ihr müsst mit mir etwas Nachsicht haben. Das war also im Jahr 1517, Martin Luther, die 95 Thesen und so weiter, der Startpunkt der Reformation. Was war die Reformation? Die Reformation war am Anfang zumindest nichts anderes als ein Zurückfinden zu dem, was Gottes Wort lehrt. Das Evangelium von der Gnade, von der Errettung aus Gnade durch den Glauben. Die Gemeinde hat im Laufe ihrer Geschichte nicht immer das getan, wozu uns der Herr aufgefordert hat, nämlich sein Wort, das, was er zu uns gesagt hat, zu bewahren. Und keine andere dieser sechs Gemeinden wird dafür gelobt, dass sie Gottes Wort bewahrt haben. Und vielleicht war das der Grund dafür, dass es in diesen Gemeinden Schwierigkeiten gab. Denn wenn Gottes Wort in uns, in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Alltag, wenn diese Bibel in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserem Herzen einen festen Platz hat, dann, weiß ich, wird sie in uns diese erste Liebe zu Gott am Brennen erhalten, die Ephesus, die Gemeinde in Ephesus verloren hat. Diese Bibel, dieses Wort Gottes wird in Zeiten der Anfechtung, so wie es sie in Smyrna gegeben hat, dir die Zuversicht geben, die dich davor bewahren kann, den Mut zu verlieren. Sie wird dich auch davor bewahren, Gottes Wort wird dich davor bewahren, in moralischer Hinsicht Kompromisse zu schließen und in Sünde zu fallen, so wie es in Pergamon geschehen ist. Jemand hat es so ausgedrückt, dass er gesagt hat, die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten, dieses Buch wird dich von der Sünde fernhalten. Das Wort Gottes kann dich auch vor den falschen Einflüssen und Lehren bewahren, die einen Anschein von Spiritualität haben, einen Anschein von Geistlichkeit, aber wirklich in Wirklichkeit von Gott wegführen, so wie es in Thyatira geschehen ist. Und es wird dich davor bewahren, geistlich abzusterben, so wie es in Sardes passiert ist, weil sein Wort macht lebendig. Sein Wort ist ein lebensspendendes Wort. Und wenn dieses Wort, wenn diese Bibel in deinem Leben, in deinem Herzen einen Platz hat, dann wirst du auch nicht der Versuchung verfallen, dich für einen perfekten Christen zu halten, so wie die Leute in Laodicea. Denn das Wort Gottes hält jedem von uns einen Spiegel vor die Augen. Und wenn wir in diesen Spiegel hineinschauen, dann wird jedem von uns klar, dass jeder von uns noch ein gewaltiges Potenzial hat für Wachstum und Verbesserung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir zumindest geht es so. Ich möchte zum Abschluss noch einmal einen kurzen Blick auf diesen Satz werfen, auf den 10. Vers werfen, wo dieses Festhalten an seinem Wort zum zweiten Mal erwähnt wird. Dieser 10. Vers hier in dem Sendschreiben an Philadelphia, wenn man den wortwörtlich wiedergeben würde, das ist ja nicht immer das Beste, einen Satz wortwörtlich zu übersetzen, da steht hier wortwörtlich, weil du das Wort von meiner Geduld bewahrt hast. Interessant, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Da gibt es zwei andere deutsche Übersetzungen, die haben den Satz so wiedergegeben, dass sie gesagt haben, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Und noch deutlicher sagt es eine dritte Übersetzung, die Neue Genfer. In der Fußnote dieser Übersetzung steht, weil du dich unbeirrt an die Zusage gehalten hast, dass ich wiederkomme. Mit anderen Worten, was der Herr laut dieser Übersetzungsvariante an dieser Gemeinde besonders lobend erwähnt hat, war die Tatsache, dass diese Christen in einer Erwartungshaltung gelebt haben, seiner Wiederkunft. Und daraus gibt sich eine weitere Anwendung dieser Botschaft auf unser Leben. Bin ich jemand, der die Wiederkunft Jesu erwartet, der damit rechnet, der sich nach seiner Wiederkunft sehnt? Oder bin ich in meinem Leben so sehr mit meinen eigenen Plänen beschäftigt, dass es mich gewaltig stören würde, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Oder vielleicht sollten wir eine ganz andere Frage stellen und sagen, wie könnte ich mich als Christ nicht nach seiner Wiederkunft sehnen, wenn ich einen Blick auf die Situation werfe, in der sich unsere Welt heute befindet? Die Erwartung der Wiederkunft des Herrn war übrigens ein Markenzeichen der frühen Christen. Und Paulus spricht in seinem letzten Brief, im 2. Timotheusbrief davon, er sagt, gegen Ende des Briefes spricht er von seinem unmittelbar bevorstehenden Tod. Und er sagt, nun wartet auf mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den wird mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag überreichen und nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Paulus schrieb Jahre davor der Gemeinde in Philippi und hat zu den Philippern gesagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von dort erwarten wir den Herrn Jesus Christus als unseren Retter. Johannes sagt in seinem ersten Brief, spricht er von dieser Wiederkunft des Herrn und sagt, wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, so wie er rein ist. Und Jesus selbst hat uns aufgefordert und gesagt, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Der vorletzte Vers im Neuen Testament ist ein ganz kurzes Gebet, das aus drei Worten besteht, aus drei Wörtern besteht. Komm, Herr Jesus. Meine Bitte an den Herrn für uns alle ist, dass er diese Sehnsucht nach ihm, nach seiner Wiederkunft und nach seinem Wort entweder wachruft oder wachhält. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Danke für eure Aufmerksamkeit.